Vielleicht habt ihr euch das selber schon mal gefragt oder mit euren Eltern darüber gesprochen, über die Frage nämlich, wie jemand, der damals jung war, so alt wie ihr heute, diese Zeit denn nun eigentlich erlebt hat. Wie war ihm zumute, was kann er erzählen? Wie war das zum Beispiel mit der Hitlerjugend oder dem BDM, dem Bund Deutscher Mädchen, diesen riesigen nationalsozialistischen Organisationen, in die möglichst jeder 14-jährige Junge und jedes 14-jährige Mädchen eintreten sollte, nachdem man vorher von 10 bis 14 beim Jungvolk gewesen war. Wir haben Ruth Münz getroffen und uns mit ihr unterhalten. Ruth Münz ist 1919 geboren, sie war 1933, als Hitler an die Macht kam, also 14. Sie war eine Zeit lang im BDM, ist dann ausgetreten und hat zusammen mit ihrem späteren Mann und ihren Brüdern im Widerstand gegen das Hitlerregime gearbeitet. Ihr Mann war übrigens einige Monate im Gefängnis deswegen. Sie gehörten zur Bekennenden Kirche, das ist eine evangelische Vereinigung, die sich unter anderem auch dagegen wehrte, dass der Staat mehr und mehr bestimmte, was in und mit der Kirche zu geschehen hatte. Einer der unerschrockensten Führer der Bekennenden Kirche war übrigens Pastor Martin Niemöller, der 1937 verhaftet und von den Nazis in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht wurde. Nun aber zu dem Gespräch, das die Schüler, die ihr eben gerade gehört habt, mit Ruth Münz führten.
Ich bin in der evangelischen Jugend groß geworden und war bis 15 Jahre in einer evangelischen Mädchenpfadfindergruppe. Und 1934 wurde ja durch Gesetz die ganze konfessionelle Jugend verboten und in die Hitlerjugend überführt. Man ist also gar nicht gefragt worden, willst du oder willst du nicht. Die Gruppe als solche wurde integriert in der HJ bzw. in BDM. Und zuerst waren wir natürlich sehr, sehr traurig und verärgert darüber, dass uns ein Teil unseres Lebens praktisch genommen wurde. Und das, was uns durch die Eingliederung in die HJ genommen wurde, unser Pfadfinderleben, die Pfade, die Zeltlager, das Lagerfeuer, das haben wir praktisch im BDM ja wieder bekommen. Und es war schön, wenn wir am Abend zum Beispiel oben am Turmberg gesessen sind im Burghof und die Lieder gesungen haben, genau dieselben Lieder, die wir vorher in unserer Pfadfindergruppe gesungen haben. Das Singen, das war so eine verbindende Sache, weil man ja sonst gar nicht die Möglichkeit hatte, wie ihr heute durch Schallplatte, durch Bänder, durch Radio. Wer hat damals schon Radio gehabt? Wenn man zweimal im Jahr ins Kino gegangen ist, dann hat man da mal was gehört. Und da aber das Singen, das hat einen begeistert. Genauso war es mit der Fahrt. Wir haben Fahrt gemacht mit dem Fahrrad. Mal nach Speyer, mal nach Baden-Baden. Nicht weit, aber wer hatte früher von unseren Kameraden, wer hatte ein Auto gehabt? Die Mädels sind doch kaum mal rausgekommen aus der Stadt. Und es war dann ein Erlebnis, wenn man in so einer Gruppe, 15 oder 20 mit den Fahrrädern, irgendwo hingefahren ist einen Tag. Oder wenn man sogar übernachtet hat in einer Scheuer. Das war einfach was. Das hat einen verbunden. Das hat wirklich das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Wir haben viele Lieder gesungen, die damals so gang und gäbe waren, zum Beispiel Löhnslieder, sowas von Heimat und grüne Birke und Heide und so weiter. Und da war aber ein Lied, was bei mir den Anstoß gegeben hat zum Nachdenken. Und zwar ein Lied von Löhns, wo der Refrain heißt: O grüner Klee, o weißer Schnee, o Abendtod. Und ich habe das gesungen, glaube genauso, ohne was dabei zu denken, wie alle anderen Lieder. Und dann sagte meine Mutter: Du sing doch das Lied nicht mehr. Und in dem Augenblick habe ich erst angefangen zu denken. Und zwar habe ich mich zunächst bloß vor meiner Mutter geschämt und vor meinen 5 Brüdern und habe mir vorgestellt, ja, wenn die Soldaten wäre, könnte ich dann auch singen: O schöner Soldatentod. Und ich war dann in der Zwischenzeit schon Jungmädelführerin, habe immerhin so, ich weiß nicht mehr, 150 Mädels so zu unter mir gehabt und habe dann überlegt, ja, die 150 Mädels, die haben alle Väter, haben Brüder. Wie wirkt es auf die, wenn ich jetzt das Lied mit denen lerne? Das kann doch niemand zumutet, das Lied vorzusetzen. Und dann kam eben die andere Überlegung, ob eine Absicht dahinter steht, dass uns Mädels diese Lieder empfohlen werden zum Singen, ja, um jedes menschliche, normale Gefühl abzutöten. Und diese Überlegung hat bei mir den Ausschlag gegeben, aus dem BDM auszutreten. Ich habe mich abgemeldet und es war bei der Dienststelle eine große Überraschung, weil man dafür überhaupt keine Formulare hatte. Es war gar nicht vorgesehen, dass man aus dem BDM auch austreten kann. Aber das hat mich also dann nicht berührt. Ich bin nachher nie mehr in eine Parteiorganisation eingetreten und habe eigenartigerweise auch nie irgendwelche wirkliche Schwierigkeiten dadurch gehabt.
Mit welchem Grund sind Sie da ausgetreten? Sie können ja nicht einfach sagen, mir haben die Lieder nicht gefallen, ich kann so etwas nicht singen. Da muss man doch einen Grund bestimmt vorlegen.
Ich habe also keinerlei Grund angegeben und bin auch nach keinem Grund gefragt worden. Es war nur Bestürzung da, dass kein Formular da war.
Hat es dann nicht irgendwelche Sachen ausgelöst, dass die Leute sich überlegt haben vielleicht, ja, wieso ist sie ausgetreten und so, dass ihre Kameraden, die auch in der HJ war, dass sie nicht mit ihnen unterhalten hatten, gesagt, ja, da hast eigentlich auch recht, wenn man es aus der Sicht sieht, da stimmt es doch eigentlich, ist auch was dran.
Es war natürlich sehr schwer, sich von der Beeinflussung zu lösen, weil man ja wirklich kaum was anderes gehört hat. Selbst wenn man mal einen ausländischen Sender eingeschaltet hat, was ja streng verboten war, und dort wieder ganz andere Dinge gehört hat wie bei uns im Radio, war man ja immer in dem fürchterlichen Zwiespalt, ja, was ist nun das Richtige? Uns wurde gesagt, Radio Beromünster oder Radio Luxemburg, das sind die Lügensender. Und dann hat man bei uns im Radio was gehört, was das Gegenteil ausgesagt hat. Da war man immer im Zwiespalt.
Ich würde schon interessieren, ob es nicht für Sie abstoßend war, wenn Sie da reingekommen sind. Im WDM war das doch eigentlich doch sehr viel anders, oder dann vielleicht ein bisschen anders als bei den Pfadfindern. Vielleicht haben Sie bei den Pfadfindern auch noch mitreden können, sich auch überlegen können, ja, machen wir das jetzt zusammen, gehen wir jetzt da zusammen hin oder wollen wir das jetzt nicht, dass wir da noch abwägen können. Ja, der eine Teil will, der andere Teil will. Beim WDM war ja eigentlich vorgeschrieben, so, und jetzt gehen wir da hin und da müssen wir jetzt alle hin. Da können wir nicht sagen, nee, da will ich jetzt nicht mit.
Das hat mich insofern nicht berührt, weil ich kurze Zeit, nachdem ich im BDM war, selber eine Gruppe übernommen habe und dann diejenige war, die Sagen hatte und das dann aber auch irgendwie als eine schöne Sache empfunden habe. Wenn ich gepfiffen habe, dann sind 150 Mädels da gestanden, die mir auf mein Wort gehorcht haben und das gemacht haben, was ich gesagt habe. Das war auch ein Erlebnis.
Ja, nach Ihrem Austritt, wo Sie dann rausgegangen sind, da haben Sie sicher vielleicht auch drüber nachgedacht, haben Sie dann nicht gesagt, ja, das ist doch eigentlich irgendwie, wenn wir sagen, das ist irgendwie erschreckend, dass die mir doch alle gehorchen. Haben Sie irgendwie nicht das Gefühl gehabt, ja, wieso gehorchen die mir jetzt? Das ist doch komisch.
Es hat gar keine andere Wahl gegeben für die, die in der Reihe gestanden sind und nicht selber gedacht haben.
Ist Ihnen eigentlich das nicht so aufgefallen, dass bei der BDM ein ganz anderes Ziel war wie bei der evangelischen Jugend?
Natürlich, natürlich. Aber wir hatten ja noch unsere evangelische Jugendgruppe daneben. Die war zwar nicht mehr der bundesweite Verband, aber unsere kleine Gruppe hatten wir noch. Bei meinem Mann ist es alles ganz anders gelaufen. Er war nicht in der HJ und nach dem Arbeitsdienst musste er zur Immatrikulation an der Hochschule irgendeine Mitgliedschaft in einer nationalsozialistischen Gruppe nachweisen. Und er ist deshalb in die SA eingetreten an dem Tag, wo er zur Hochschule gegangen ist und am nächsten Tag auch wieder ausgetreten. Und hat aber dadurch während dem Studium in dem Punkt keine Schwierigkeit gehabt.
Trotzdem aber kam die Gestapo dann eines Tages doch ins Haus und kam von da an häufiger. Man hatte nämlich einen Rundbrief entdeckt, mit dem der spätere Mann und die Brüder von Ruth Münz für die evangelische Jugend geworben hatten, die es ja ab 1934 nicht mehr als große überregionale Vereinigung geben sollte, höchstens da und dort angebunden an eine einzelne Pfarrgemeinde. Nicht ausdrücklich verboten waren die Wochenendfreizeiten der evangelischen Jugend.
Wir haben auch Freizeiten für evangelische Jugendliche durchgeführt. Da war folgende Erschwerung: Es habe alle einen Urlaubsschein gebraucht von der Hitlerjugend, den teilweise die Jungs bekommen haben, die Dollar zum Beispiel haben nicht bekommen. Und wir haben uns dann entschlossen, die praktisch schwarz aufzunehmen, ohne zu melden. Und es war also während der ganzen Freizeit, mussten immer zwei Leute am Fenster sitzen und genau beobachten. Und wenn Kontrolle kam, und die kam, mal früh morgens, mal in der Nacht, mussten innerhalb Sekundenschnelle alle Spuren von denen, die ohne Urlaubsschein da waren, verschwinden.
Wo sind die dann hingegangen? Sind die dann irgendwo in den Keller gegangen?
Im Wald.
Also ich wollte fragen, ob es in Karlsruhe eigentlich viele Widerstandsgruppen gab.
Ich hatte nur Beziehung zu den Gruppen oder zu den wenigen jungen Leuten, die von der Kirche herkamen und von daher Ansatzpunkte hatte zum Widerstand. Es war zum Beispiel doch in die Verwaltung des Oberkirchenrats eine Parteistelle eingebaut worden, die über alle personelle Sachen und über Finanzen zu bestimmen hatte. Es war also Sache der Partei und nicht mehr der Kirchenleute, die Pfarrer einzustellen bzw. abzulehnen. Und dagegen haben sich meine Brüder und mein Mann gewehrt, in einem Flugblatt, was dann in ganz Baden verteilt worden ist. Und beim Truppen haben wir natürlich gewusst, dass wir Kopf und Kragen riskieren, weil wir dabei verwischt werden.
Waren Sie mal nah dran aufzuhören und zu denken, hat ja doch keinen Sinn, wir kriegen die eh nicht unter?
Nein.
Und haben Sie immer gehofft?
Es war immer die Hoffnung, dass man wenigstens ein paar Leute zum Überlegen bringt, dass wir das Regime auf diese Art nicht stürzen können, das war sonnenklar.
Wenn man selber im Widerstand gearbeitet hat, wie war denn dann das Verhältnis von einem selber zu Nachbarn oder zu anderen?
Wir hatten das Pech, dass in beiden Nachbarhäusern Leute gewohnt haben, wo die Männer beide bei der Gestapo waren. Und wir haben uns immer sehr, sehr hüten müssen bei allen Äußerungen, die wir zum Beispiel im Hof oder im Garten gemacht haben. Das hat man gewusst, Feind hört mit, und damit hat man sich ganz arg in Acht nehmen müssen. Aber es hat auch immer Leute gegeben, die in der Partei waren, die hohe Staatsstellungen hatten, die aber doch nicht überzeugt waren von Nationalsozialismus und die an kleine Widerstandsgruppe immer wieder Tipps gegeben haben. Zum Beispiel bei der Entlassung meines Mannes aus dem Gefängnis hat ihm der Gefängnisdirektor gesagt, er soll nicht nach Hause gehen, weil dort nämlich schon zwei Beamte von der Gestapo auf ihn gewartet haben und er unweigerlich ins KZ gekommen wäre. Und er war dann bei uns zu Hause im Untergrund und es war für alle eine ganz furchtbare Zeit. Wir haben für ihn auf dem Speicher oben ein Verlies eingebaut, das wie ein Sarg ausgesehen hat und in das er hätte reinschlupfen können, wenn die Gestapo im Haus wie vorher des Öfteren Haussuchung gemacht hätte.
Dann war es also doch nicht sicher, das System von Hitler war. Es ist also immer doch wieder was durchgedrungen, auch für Sie jetzt zum Beispiel.
Es ist immer wieder was durchgedrungen. Und es hat uns passieren können, dass uns auf der Straße irgendein Bekannter, Professor zum Beispiel hier an der Kunstschule, guten Tag gesagt hat, lang die Hand gedrückt hat und nachher hat man 20 Markschein in der Hand gehabt. Nämlich für unser Portokosten, für Papierkosten von den Flugblättern.
Ich will nochmal zurückkommen auf die Flugblätter. Haben Sie dann nicht direkt das Hitler-Regime angegriffen? Also wenn ich da im Widerstand wäre, dann würde ich da mal saftig so ein Blatt schreiben, wo dann ordentlich was drinsteht über Hitler und so und über die Hintermänner.
Die Hintermänner, das hat man ja gar nicht so den Überblick gehabt. Wogegen wir gekämpft haben, das war das Unrecht, was geschehen ist, zum Beispiel innerhalb der Kirche, ohne dass die Kirche sich wirklich dagegen gewehrt hat. Zum Beispiel, dass aus den Anstalten von der Intermission kranke Menschen geholt worden sind und die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung bekommen haben, ihr Kind ist leider an einer Lungenentzündung gestorben, wo jeder gewusst hat, die sind eben nicht an einer Lungenentzündung gestorben, sondern sind vergast worden. Und dass die Kirche sich da nicht mehr dagegen gewehrt hat, das war unser Kampf und unser Anliegen.
Also ich weiß nicht, ich möchte mal fragen, haben Sie früher eigentlich nichts gedacht? Also bei mir wäre es doch spätestens gekommen, wenn man mir verbieten will, was, also, oder vorschreiben will, du gehst jetzt in den Verein oder so und ich will nicht hin oder du machst das und jenes. Also da hört es bei mir auf.
Der Einzelne war gar nicht gefragt. Und das, was, ich habe ja vorhin gesagt, das, was uns auf der einen Seite genommen worden ist, nämlich unser Pfadeleben, das haben wir auf der anderen Seite wieder sogar in reicherem Maß bekommen, in einem größeren Rahmen bekommen.
Da war alles unter Zwang.
Viele haben eben das als Zwang nicht empfunden und haben sich einfach einlullen lassen, haben bloß von dem ganzen Kuchen den angenehmen Teil abgeschnitten und alles andere haben sie einfach nicht gehört und nicht gesehen.